BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch an diesem Sonntag wieder mit dabei sind. Vermutlich gehören Sie zu den wenigen Optimisten im Lande. In einer Umfrage glauben nämlich 62% der Deutschen, dass es wirtschaftlich in den kommenden Jahren weiter bergab geht. Nur 14% hegen Hoffnung auf Besserung und 22% denken, es bleibt alles so gut oder schlecht, wie es zurzeit ist. Das zumindest das Ergebnis einer aktuellen Forsa-Umfrage. Und das ist wirklich erschreckend, denn es ist ja nicht so, als ginge es dem Land gut. Nach den jüngsten Zahlen stecken wir schon seit Jahren in der Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt ist im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr immerhin um 0,9% gesunken und 2024 um 0,5%. Schuld daran trägt, auch wenn sie es nicht wahrhaben möchte, die Politik. Aber die Politik könnte Reformen machen. Aber scheinbar traut sie sich nicht. Vermutlich aus Angst vor uns, vor dem Wähler. Und damit sind wir bei der Kernfrage. Was können wir eigentlich tun, um die Wähler zu erreichen, um sie entsprechend aufzuklären, damit die Politik das tun kann, was sie vermutlich weiß, was sie tun müsste, sich aber heute nicht traut? Dieser Frage gehen wir nach, unter anderem mit meinem heutigen Gesprächspartner. Ich finde das ganze Thema hochrelevant und spannend. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Vielleicht kennen Sie das Gefühl, Märkte schwanken, Nachrichten überschlagen sich und trotzdem wünscht man sich natürlich, dass das eigene Vermögen für einen arbeitet. In einem der härtesten Tests der Branche, dem Vermögensverwaltertest des Magazins Kapital, wurde Liquid jetzt im 7. Jahr in Folge mit der Höchstnote ausgezeichnet. Liquid begleitet dabei nicht nur mit digitalen Lösungen, sondern hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen und das eigene Kapital mit einem verlässlichen Partner zu entwickeln. So wird die Entscheidung für Liquid schnell zu einer Sternstunde für ihr Kapital. Strategien, Transparenz und langfristige Perspektive vereint. Mehr dazu unter liquid.de/awards. Liquid schreibt man L-I-Q-I-D.
Deine Mutter hätte abtreiben sollen? Missgibt? Krass. Wie kann man so einen Kommentar schreiben? Naja, ist halt Internet. Aber da muss man doch was gegen tun. Und was? Allein kann ich eh nichts ausrichten. Muss ja auch nicht ich machen. Gibt ja genug andere, die das lesen. Nee, egal. Ich schreibe da jetzt was drunter.
Hass im Netz verschwindet nicht, wenn wir die Augen verschließen. Lasst uns hinschauen und handeln. Werde auch du Teil der Telekom-Initiative gegen Hass im Netz. Telekom.
Im Herbst 2018 ist ein Buch von mir erschienen. Titel: Das Märchen vom reichen Land. Untertitel: Wie die Politik uns ruiniert. Damals habe ich im Vorwort unter anderem dies geschrieben. Vordergründig steht Deutschland gut da. Die Wirtschaft wächst so schnell wie lange nicht. Die Arbeitslosigkeit befindet sich auf einem Rekordtief und die Bundesregierung erwartet schon bald Vollbeschäftigung. Die Exportwirtschaft boomt, die Politik freut sich und spricht vom reichen Land. Wie gesagt, das habe ich 2018 geschrieben. Und so geht es weiter. Blickt man hinter die Kulissen, erkennt man jedoch schnell, dass es Deutschland ergeht wie einem Mitfünfziger, der seine Hausaufgaben für die Altersvorsorge nicht macht. Wir überschätzen die Sicherheit unseres Arbeitsplatzes, wir überschätzen die reale Kaufkraft unseres Einkommens, wir überschätzen die Reserven fürs Alter und wir geben zu viel Geld für die falschen Dinge aus. Unser Einkommen mag zurzeit, 2018, begünstigt von tiefen Zinsen und schwachem Euro, vielleicht hoch sein. Unser Vermögen ist es jedoch nicht. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Zwei verheerende Weltkriege, die Kosten der Wiedervereinigung, die geringe Eigentumsquote an Immobilien und nicht zuletzt die Wirkung einer völlig verfehlten Politik, die Sparen in Form von Sparbuch und Lebensversicherungen propagiert hat. Auch die sichere Rente ist eine Illusion. Während sich die Politik für die schwarze Null feiert, die nur eine Folge der tiefen Zinsen und nicht besonderer Sparanstrengungen ist, explodieren die verdeckten Schulden des Staates förmlich. Berücksichtigt man die ungedeckten Zusagen für künftige Renten, Pensions- und Gesundheitszahlungen, liegt die deutsche Staatsverschuldung deutlich höher. Diese Lücke kann nur über höhere Abgaben und Leistungskürzungen geschlossen werden. Und dann schrieb ich noch Folgendes. Versagen wir schon bei der Aufgabe, ordentlich vorzusorgen und unsere hart erarbeiteten Ersparnisse gut anzulegen, sollten wir wenigstens die Grundlage für ein weiterhin hohes Einkommen in der Zukunft legen. Voraussetzungen dafür wären Investitionen in Infrastruktur und Bildung, verbunden mit einer Einwanderungspolitik, die sich an unseren ökonomischen Erfordernissen orientiert. Eine Gesellschaft von Rentnern, deren Ersparnisse gefährdet sind, kann nichts weniger gebrauchen als schlechte Infrastruktur, Unternehmen, denen qualifizierte Mitarbeiter fehlen und Migranten, die von Transferzahlungen leben. Doch auch hier versagt unsere Politik eklatant. Straßen verfallen, schnelles Internet käppe nur aus anderen Ländern und das Bildungsniveau befindet sich im Sturzflug. Migration in die Sozialkassen wird zu einer dauerhaften Belastung, abgesehen von den Folgen für den sozialen Zusammenhalt und die innere Sicherheit. Ich habe dann appelliert, zu handeln und gewarnt, was folgt, wenn wir es nicht tun. Konkret, es droht ein Albtraum-Szenario, wenn die demografische Entwicklung mit voller Wucht einsetzt und wir aus unseren Träumen gerissen werden. Genau an diesem Punkt befinden wir uns heute. Meine Vermutung war damals folgende. Tritt dies ein, sind politische Verwerfungen in einem Ausmaß denkbar, wie wir sie uns heute nicht vorstellen können. Die CDU dürfte dasselbe Schicksal erleiden wie die Democrazia Cristiana in Italien und die SPD wie die Sozialisten in Frankreich, den völligen Untergang. Sind es doch diese beiden Parteien, CDU und SPD, die uns den Schlamassel, auf den wir zusteuern, im Wesentlichen eingebrockt haben. Heute würde ich ergänzen, den Schlamassel, in dem wir sitzen, und CDU und SPD sind weiter in der Verantwortung. Was wir bräuchten, war bereits vor 7 Jahren klar. Wir brauchen eine neue Politik, die unser Einkommen nachhaltig stärkt und unsere Ersparnisse sichert. Voraussetzung ist, so schrieb ich 2018, dass wir uns eingestehen, dass wir einer allzu strahlenden Illusion aufgesessen sind. Eben dem Märchen vom reichen Land. Die Realität ist deutlich trister. Und damals war ich noch hoffnungsfroh und naiv. Ich schloss mein Vorwort so. Dieses Buch soll einen Beitrag dazu leisten, diese Illusion zu zerstören. Es soll aber auch Anregungen geben, wie wir die Politik noch korrigieren können. Noch können wir umsteuern und handeln. Viel Zeit bleibt allerdings nicht mehr. Springen wir 7 Jahre weiter. Heute, im Sommer 2025, müssen wir Folgendes lernen. Wir stecken tief in der Rezession. Tagesschau.de berichtete.
Die Rezession in Deutschland ist in den vergangenen beiden Jahren deutlich stärker ausgefallen als bislang angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt ist 2023 gegenüber dem Vorjahr um 0,9% gesunken, wie das Statistische Bundesamt Destatis zu seinen revidierten Daten mitteilte. Bislang war nur von einem Minus von 0,3% die Rede. 2024 schrumpfte Europas größte Volkswirtschaft ebenfalls stärker als bislang angenommen, und zwar um 0,5% und nicht um 0,2%.
Jetzt könnte man natürlich etwas skeptisch sein und könnte sagen, diese Revision hat durchaus ein Geschmäckle. Ich will dem Statistischen Bundesamt an dieser Stelle überhaupt nichts unterstellen. Es sieht einfach unglücklich aus. Erinnern wir uns. Ursprünglich ging es immer so ein bisschen hoch und runter mit den Zahlen. Das heißt, man konnte immer von Stagnation sprechen und nicht von Rezession. Eine sogenannte technische Rezession ist immer dann der Fall, wenn sich zwei negative Werte hintereinander reihen. Also wenn man 2 Quartale nacheinander schrumpft. Und das gaben die Zahlen bisher nicht her, nun aber schon. Nun zeigen die Daten von Ende 2022 bis Ende 2024 insgesamt 8 Quartale hintereinander mit negativem Wachstum und Nullwachstum. Das heißt, wir hatten wirklich technische Rezessionen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Statistische Bundesamt bewusst die Zahlen falsch darstellt, aber es ist einfach kein schönes Bild. So oder so. Und der Inhalt ist natürlich erschreckend. Wir stecken in der Rezession. Und das zeigt sich noch deutlicher an der Industrieproduktion. Die Welt berichtet.
Die Lage der Industrie in Deutschland bleibt angespannt. Im Juni ist die Produktion überraschend stark gesunken. In den Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes ging die Fertigung im Monatsvergleich um 1,9% zurück, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Damit erreichte die Produktion den niedrigsten Stand seit Mai 2020, als die Produktion infolge der Corona-Pandemie eingebrochen war. Im Jahresvergleich meldete das Statistikamt ebenfalls einen unerwartet starken Rückgang, und zwar um 3,6%.
Das Märchen vom reichen Land ist ganz offensichtlich schon lange ausgeträumt. Wir sind im Niedergang und wollen immer noch nicht erkennen, dass wir echte Reformen brauchen. Im Gegenteil, wir hören immer noch Politiker, die von einem reichen Land wie Deutschland schwafeln. Und die Bundesregierung, ja, die Bundesregierung glaubt, mit Schulden Wohlstand schaffen zu können.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt, also so richtig direkt, so dass es gar nicht direkter geht? Nein? Dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direct Broker TradeGate Direct ausprobieren. TradeGate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate Exchange, Europas liquidester Retailbörse. TradeGate Direct ist ein Produkt der TradeGate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Als Betreiberin der TradeGate Exchange bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Real-Time-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und es auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit TradeGate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter www.tradegate.direct.
Tu in diesem Jahr etwas Gutes für deine Ernährung mit den leckeren Zespri-Kiwis. Ob grün oder gelb, beide Kiwis sind wahre Vitaminbomben. Eine Zespri SunGold deckt sogar deinen Tagesbedarf an Vitamin C. Und was wenige wissen, die grüne Kiwi steckt voller Ballaststoffe. Perfekt für einen gesunden Start in den Tag oder als Energiekick zwischendurch. Wähl das Gesunde und fühl dich gut. Mit Zespri kannst du jetzt tolle Preise gewinnen. Erfahre mehr auf zespri.de.
Deine Mutter hätte abtreiben sollen? Missgibt? Krass. Wie kann man so einen Kommentar schreiben? Naja, ist halt Internet. Aber da muss man doch was gegen tun. Und was? Allein kann ich nichts ausrichten. Muss ja auch nicht ich machen. Gibt ja genug andere, die das lesen. Nee, egal. Ich schreibe da jetzt was drunter.
Hass im Netz verschwindet nicht, wenn wir die Augen verschließen. Lasst uns hinschauen und handeln. Werde auch du Teil der Telekom-Initiative gegen Hass im Netz. Telekom.
Was passiert? Der Staat macht Schulden. Der Staat gibt Geld aus. Aber die Industrieproduktion fällt. Wir haben im Prinzip nicht das richtige Instrumentarium, um auf den Rückgang der Industrieproduktion zu reagieren. Denn dazu müsste man Reformen machen. Dazu müsste man Energiekosten günstig machen. Dazu müsste man die Bürokratie abbauen. Und dazu müsste man auf weniger statt auf mehr Staat setzen. Und was sagen die Experten dazu? Der wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium Ein 25-köpfiges Gremium, welches völlig unabhängig agiert, hat in diesen Tagen ein Gutachten veröffentlicht. Ich habe es wie immer in den Shownotes verlinkt. In dem Gutachten räumen die Experten mit der Mehr auf, die Schuldenbremse wäre am schlechten Zustand des Landes schuld. Etwas, was ich ja auch schon seit Jahren und schon vor 2018 gesagt habe und auch heute noch sage.
Deutschland ist in Europa keineswegs ein singulärer Sonderfall, was seine Schuldenquote betrifft. So sind etwa die Niederlande mit 48%, Dänemark 29%, Polen 55%, Tschechien 45% und die Schweiz 37% relativ zur Wirtschaftsleistung geringer als Deutschland verschuldet. Interessanterweise sind gerade die Niederlande, Dänemark und die Schweiz bei der Wettbewerbsfähigkeit besser aufgestellt als Deutschland und erhalten regelmäßig Bestnoten für ihre Infrastruktur. Beim World Competitiveness Index liegt die Schweiz aktuell auf Platz 2, Dänemark auf Platz 3 und die Niederlande auf Platz 9. Deutschland dagegen abgeschlagen auf Platz 24. Bei der grundständigen Infrastruktur findet sich Deutschland noch weiter hinten auf Platz 35, während die Schweiz, Dänemark und die Niederlande auf den Plätzen 4, 6 bzw. 18 liegen. Während die Staatsquoten in diesen Ländern niedriger sind als in Deutschland, sind die öffentlichen Investitionen relativ zur Wirtschaftsleistung über viele Jahre höher ausgefallen als in Deutschland.
Die Politik hat uns abgewirtschaftet, anders kann man es nicht sagen. Fazit des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium:
Der in der Lockerung der Schuldenbremse angelegte Aufwuchs der Verschuldung droht eine Situation herbeizuführen, bei der Deutschland auf einen Pfad überproportional wachsender Staatsverschuldung einschwenkt. Dies würde die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen gefährden und letztlich die Stabilität der Gemeinschaftswährung beeinträchtigen. Vor diesem Hintergrund hielte der Beirat eine weitere Lockerung der Schuldenbremse für problematisch und schlägt vor, die geplante Diskussion zur Reform der Schuldenbremse zum Anlass zu nehmen, die Wirksamkeit der Schuldenbremse zu verbessern.
Und was wird kommen? Das, was hier gefordert wird, sicherlich nicht. Braucht doch die Bundesregierung Grüne und Linke für die geplante Verfassungsänderung und steht zudem noch vor einem Haushaltsloch von über 170 Milliarden Euro. Und deshalb kann es nicht verwundern, dass die aktuelle Forsa-Umfrage eine deutliche Sprache spricht. 62% der Deutschen erwarten eine weitere Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage. 14% hegen Hoffnung auf Besserung. Da frage ich mich, wer das ist. Es müssen Leute sein, die darauf hoffen, direkt von den Staatsausgaben zu profitieren. Und weitere 22% rechnen mit Stagnation. Das ist übrigens der höchste Pessimismuswert des laufenden Jahres und zeigt, wie sehr sich Unsicherheit und Frustration in der Bevölkerung festgesetzt haben. Passend dazu kündigt der Finanzminister im Sommerinterview an, dass man doch die Steuern noch weiter erhöhen könnte.
Das kann man nachlesen. Die SPD ist immer der Meinung gewesen, dass Menschen, die viel verdienen und die super hohe Vermögen haben und die hohe Einkommen haben, dass die ihren Teil dazu beitragen müssen, auch dass diese Gesellschaft gerechter wird. Und diese Grundüberzeugung gebe ich ja nicht auf mit Eintritt in eine Koalition. Und deswegen werden wir in der Koalition über alle Fragen reden. Wo können wir Subventionen abbauen? Wo können wir die sozialen Sicherungssysteme reformieren? Wo kann in den Ministerien eingespart werden? Und jetzt geht es darum, dass man sich kollegial an einen Tisch setzt, dass man sagt, welche Vorschläge habt ihr? Welche Vorschläge haben wir? Und wie kann man diese Lücke senken? Und nochmal, ich sage auch in der Verantwortung, die ich als Finanzminister habe, da wird keine Option vom Tisch genommen. Ich finde, es ist etwas, wo sich gerade Menschen mit hohen Einkommen, hohen Vermögen auch fragen müssen, welchen Teil tragen wir dazu bei, dass dieses Land gerechter wird. Und da geht es nicht immer nur um Appelle an Menschen, die irgendwie mal bis 70 arbeiten sollen, sondern ich glaube, wer gut verdient, kann auch überlegen, wie er selbst dazu beiträgt, dass es in diesem Land gerechter wird.
Meine persönliche Feststellung ist aber eine andere. Bücher schreiben bringt nichts. Aber vielleicht liegt es auch an meinen Büchern. Vielleicht liegt es daran, dass meine Bücher vielleicht doch ein bisschen zu langweilig sind. In diesen Tagen ist ein Buch erschienen, was sich deutlich erfreulicher liest als meine Bücher oder, sollte man das Hörbuch hören, sicherlich als dieser Podcast. Der Physiker und Kabarettist Vinz Ebert probiert es nämlich anders. Titel seines in diesen Tagen erschienenen Buches, ich bitte die Wortwahl, What the fuck Deutschland, warum unsere Gefühle den Verstand verloren haben. Wenn ich es schon nicht schaffe, die Wähler zu erreichen, vielleicht sollte ich ihm helfen, die Wähler zu erreichen, damit es zu Reformen kommt. Deshalb gleich, wenn es Ebert, zuvor noch der Hinweis, auf den Sie bestimmt schon gespannt warten. Hörerinnen und Hörer, die zu den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen rund um die Uhr auf dem Laufenden sein möchten, aber noch kein Handelsblatt-Abo haben, können nun unter handelsblatt.com/mehrperspektiven ein H-Plus-Vorteilsangebot finden. Für nur 1 Euro können Sie 4 Wochen lang auf alle Inhalte zugreifen und sich so von der Qualität des Handelsblatts überzeugen. Den Link zum Angebot finden Sie wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Vince Ebert.
Vince Ebert hat Physik studiert von 1988 bis 1994 an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg mit einem Schwerpunkt in experimenteller Festkörperphysik und hat sein Studium mit einem Diplom abgeschlossen. 1998 unternahm Vince Ebert erste kabarettistische Gehversuche auf verschiedenen Kleinkunstbühnen. Sein erstes Soloprogramm, die jetzt aber wirklich große Show, feierte 2001 im Neuen Theater Höchstpremiere. Unter der Regie von Eckart von Hirschhausen entstand sein erstes Wissenschaftskabarettprogramm, Urknaller, Physik ist sexy. Seither arbeitet er als Kabarettist, Vortragsredner, Moderator und Autor. In Folge 157 stellte er sein Buch Lichtblick statt Blackout vor. Heute geht es um sein neues Buch, What the Fuck Deutschland, warum unsere Gefühle den Verstand verloren haben.
Sehr geehrter Herr Ebert, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, vielen Dank für die zweite Einladung.
Ja, wir haben uns ja mal am Flughafen getroffen, haben wir mal geplaudert ganz kurz so im Weg. Sie gingen in die Lounge, ich kam aus der Lounge, so ähnlich war das, glaube ich. Und in der Tat ist es ja für meinen Podcast, Ökonomie-Podcast, durchaus ungewöhnlich, einen Kabarettisten, ich glaube, ich darf sie so bezeichnen, einen Kabarettisten einzuladen. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, wir haben letztes Mal über Ihr damaliges Buch gesprochen, sprechen wir über ein neues Buch. Ich fand das total interessant, weil ich dachte mir so, als ich durch Ihr Buch geblättert habe, verdammt doch mal, der Herr Ebert beschreibt die Dinge, die ich eigentlich auch in meinem Podcast, in meinen Büchern beschrieben habe, aber eben auf eine humoristische Art und Weise. Und wahrscheinlich ist er damit erfolgreicher, weil er hoffentlich mehr Bürger erreicht und so mehr bewirken kann, als ich mit meinen kleinen Beiträgen hier. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind Sie gar nicht so happy mit der Entwicklung in Deutschland? Und Sie haben eine Reaktion gehabt im Sinne von, naja, eigentlich geht's mir ja gut, den meisten geht's ja gut, was kümmert's uns? Aber irgendwie haben Sie gedacht, nee, es kümmert mich doch. Oder waren Sie es nur, um irgendwie ein Buch zu verkaufen?
Nein, es ist tatsächlich, also Sie haben ja schon mein letztes Buch gelesen, haben wir darüber gesprochen, Lichtblick statt Blackout. Das ist vor 3 Jahren rausgekommen. Da ging es um dieses Energiepolitik-Thema. Da war ich noch relativ optimistisch, wenn man das Buch so liest. Und das Buch, das jetzige, What the Fuck Deutschland, das ist deutlich nachdenklicher, teilweise sogar deprimierender geschrieben, weil ich eben in den letzten 3 Jahren viele Indikatoren gesehen habe, die nicht sehr positiv in die Zukunft blicken lassen, von meiner Sicht aus. Also das fängt natürlich mit den ökonomischen Zahlen an. Die Produktivität sinkt, die Staatsquote wird immer höher, die Konkurrenz in Südostasien, in Amerika hängt uns im Rücken. Wir haben in Deutschland, das wissen Sie, glaube ich, auch besser als ich, von allen großen Industrienationen mit die geringsten Jahresarbeitsstunden und leben aber immer noch in dieser Illusion. Wir sind Exportweltmeister, es läuft alles super. Dazu kommt noch dieses Riesenthema Migration. Und zwar auf beiden Seiten. Es migrieren wahnsinnig viele Menschen ein, die wenig in die Sozialsysteme einzahlen. Das Sozialsystem ist im Grunde genommen am Kollabieren. Gleichzeitig denken sich die Klugen und die Leistungsbereiten in Deutschland, ich kann hier keine großen Sprünge mehr machen, wandern aus. Auch da zeigt die Statistik, seit 2015, also seit Beginn der Migrationskrise, wandern immer mehr kluge, leistungsbereite Menschen aus. Die Bürokratie läuft komplett aus dem Ruder. Das heißt, das sind alles eigentlich Faktoren, die mich sehr, sehr skeptisch in die Zukunft blicken lassen, was Deutschland und generell, was den aufgeklärten Westen angeht. Und ich sehe gleichzeitig eben von gesellschaftspolitischer oder politischer Seite zwar, wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, mit den Politikern, mit den Wirtschaftsführern, ich mache ja viele Vorträge auch, unter vier Augen sagen die alle, ja, ja, wir wissen das. Aber was dann passiert, wenn sie vors Rednerpult treten oder wenn sie letztendlich die Entscheidungen treffen müssen, da sehe ich einfach wahnsinnig viel Lethargie, sehr viel Duckmäusertum, sehr viel Feigheit und sehr viel Opportunismus.
Und das finde ich total spannend, weil jetzt gehen Sie auf die Bühne mit Ihren Aussagen, ich bin öffentlich mit meinen Auflagen unterwegs, aber ich erlebe genau dasselbe wie Sie. Ich erlebe, wenn ich auf Unternehmensveranstaltungen gehe, die Diskussion geht um wohin, wie organisiere ich das, also über Flucht. Es kommen allgemein Leute kommen, sagen ja vielen Dank, dass Sie sich engagieren und so. Und dann sage ich immer, ja gut, aber was ist mit euch? Ich meine, ich habe jetzt vor kurzem bei einer großen Veranstaltung vor jungen Leuten gesprochen. Junge, die waren im Vertrieb, Finanzdienstleistung, 6.500 Menschen, super Stimmung und so weiter. Habe einen Vortrag gehalten. Da kamen die, aber ich habe am Schluss auch gesagt, wisst ihr, das ist ja schön, dass ihr mir alle zustimmt hier, aber ihr müsst rausgehen. Woran liegt das? Es gibt ja die Umfragen, die sagen, die Mehrheit aller Deutschen glaubt, man kann nicht mehr sagen, was man denkt, außer die Anhänger der Grünen, die glaube ich zu 90% sagen, man kann sagen, was man denkt. Woran liegt das denn so? Weil es ist ja nicht so, wenn wir jetzt, wir beide sagen, was wir denken, wir sind noch nicht im Gefängnis. Insofern, man kann ja noch sagen, was man denkt.
Also in letzter Konsequenz arbeite ich mich in dem Buch natürlich so ein bisschen an den Rändern ab und sage, da läuft einiges schief. Aber im Grunde genommen ist es eine ganz, ganz große Kritik an diesem sehr, sehr leisen, schweigenden, klassisch liberalen Bürgertum. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wann war der Dieselskandal? Ist schon 15 Jahre her. Da war ich kurz danach bei VW und habe da einen Vortrag gehalten. Und da haben mir diese frustrierten Ingenieure erzählt, ja, das tut uns alle leid, es war im Grunde genommen eine kleine Gruppe, die diesen Skandal da, aber der entscheidende Punkt war, da haben irgendwelche, ich sag jetzt mal, studierten Politikwissenschaftler oder Germanisten irgendwo in Brüssel diese Grenzwerte beschlossen und kein einziger Automanager hat sich hingestellt, hat gesagt, Moment mal, das ist in dieser Zeit nicht zu machen. Das ist nicht möglich, wir brauchen da eine andere Lösung. Nein, man hat das abgenickt und hat den Druck schön konzernintern an die Ingenieure weitergegeben. Dieser vorauseilende Gehorsam, dieses nicht in den Dissens gehen wollen, immer schön Konsens und wenn das Ganze dann nach hinten losgeht, vielleicht noch irgendwie eine Subvention kassieren, der ist in Deutschland sehr, sehr ausgeprägt von den Führungseliten schon immer gewesen. Das fängt beim klassischen Elternabend an, wenn Leute sagen, ich traue mich nicht aufzustehen. Also da, wo es uns eigentlich auch überhaupt nicht schaden würde, außer dass vielleicht ein paar Leute sagen, ich finde es jetzt blöd, was der sagt. Und das ist in Deutschland wahnsinnig schlecht ausgeprägt, schon immer gewesen. Und solange es noch irgendwie gebrummt hat, wirtschaftlich, solange es noch irgendwie mit Geld zuzuschütten war, ist das vielleicht nicht so aufgefallen, aber das Problem ist schon sehr, sehr lange und kommt halt jetzt in vielen, vielen Bereichen wie so ein Jenga-Turm zum Tragen und ist jetzt nicht mehr kaschierbar.
Ja, vor allem der Jenga-Turm stürzt dann auch ein. Ich meine, also das ist meine Erfahrung und meine Spielfähigkeiten. Aber jetzt sagen Sie doch die, also wissen Sie, ich bin ja ein bisschen älter als Sie. Wir hatten 84 NATO-Doppelbeschluss, glaube ich, war es, oder 82. Da war auch heftige Diskussion damals in meiner bayerischen Schule und ich gehörte zu einer kleinen Minderheit, die dafür waren. Und heute ist natürlich schon die Frage, ich persönlich, jetzt bin ich ein älterer Mensch, ich schaue mir mal an, eigentlich hat sich meine politische Sichtweise nicht groß geändert, aber natürlich rutscht man plötzlich in bestimmte Dimensionen, wird man plötzlich sozusagen nicht mehr in dem Rahmen gesehen, der tragbar ist. Und Sie sagen ja generell, sprechen Sie, glaube ich, in Ihrem Buch vom Zeitalter der Gefühlsgesellschaft. Und das ist das, was mir so ein bisschen auffällt. Früher war es schon noch, da gab es auch Gefühle, aber es gab auch eine sachlichere Diskussion. Und heute ist oftmals eben, dann gibt es einen Bericht im Fernsehen über Atomkraft, dann guckst du den einfach an und sagst es so, ja gut, jetzt habt ihr auch nur wieder Gefühle zu Wort kommen lassen und irgendwelche Horrorszenarien. Aber mit der Rationalität hat es nichts zu tun. Und ich meine, Ihr letztes Buch mit der Energiewende, das ist ja genau dieses Punkt. Die Energiewende wird ja gemacht von Leuten mit Gefühlen, aber nicht von Leute rechnen können, oder?
Ich habe ja immer die Wissenschaft verteidigt. Ich bin studierter Physiker. Ich habe da immer die Methode der Wissenschaft hochgehalten, was ich auch nach wie vor tue. Also dieser Gedanke, ich stelle eine Hypothese auf, ich überprüfe die durch ein Experiment, durch eine Studie und dann muss ich versuchen, wenn das Ganze nicht funktioniert, die Hypothese entweder über den Haufen zu werfen oder zu korrigieren. Ich erlebe in den letzten Jahren, und das schließt so an Ihre These an, dass wir immer mehr von Gefühlen geleitet sind, dass gerade an vielen Universitäten, an vielen Bildungseinrichtungen mehr und mehr der politische Aktivismus, das Gefühlige dominiert und immer weniger die knallharte, evidenzbasierte Wissenschaft. Und das war in der 68er Zeit, Universitäten waren immer irgendwie politisch aktivistisch unterwegs, mehr oder weniger. Aber mit den Themen wie Klimapolitik, mit den Themen wie Genderforschung ist das Ganze eben auch in die Biologie, in die Naturwissenschaft reingekommen, wo auf einmal gesagt wird, es geht nicht mehr um knallharte Fakten, sondern wie fühlt sich das an? Und wenn Sie heute ein Wissensformat im Fernsehen anschauen, dann glauben Sie, Sie haben sich auf den Kirchentag verirrt. Also die Erde hat Fieber, es ist 5:05, man möchte nicht mehr informieren, man möchte missionieren. Und diese missionsartigen Geschichten, dazu ist die Wissenschaft eben nicht da. Wissenschaft macht Aussagen darüber, wie die Welt funktioniert, aber nicht, was man denken soll. Und das ist in vielen Bildungseinrichtungen, in vielen Instituten inzwischen über die Jahre viel zu dominant geworden. Viele Wissenschaftler sehen sich als Aktivisten, als politische Fürsprecher für oder gegen etwas. Und das ist ein großer Punkt, den ich sehr problematisch sehe.
Das sehe ich auch so. Vielleicht kleiner Hinweis. Ich habe ja jetzt vor ein paar Wochen habe ich einen Podcast gemacht zum Thema Degrowth. Da habe ich mit zwei Professoren gesprochen. Die haben eine sogenannte Metastudie gemacht von 561 anderen Studien und haben gesagt, 90% dieser Studien sind Meinungen, aber keine Studien. Aber da ist das Problem mit der Wissenschaft. Mit der Wissenschaft habe ich so ein Thema so ein bisschen. Ich teile das voll, was Sie sagen. Ich wollte es nur ergänzen. Die Wissenschaft wird auch missbraucht. Da macht Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, mein Lieblingsbeispiel, nimmt plötzlich mal Atomkraft mit in ihre Vergleichsrechnungen auf und macht dann drei ganz simple Annahmen. Doppelt so Kapitalkosten, halb so lange Nutzungsdauer und Auslastung von 30% statt 90% und kommt dann, surprise, surprise, darauf, dass es teuer ist. Und diese eine Studie wird dann im Fernsehen immer rumgereicht als Beweis dafür, dass Atomkraft sich nicht rechnet. Nicht nur Universitäten, ich meine, die ganze Wissenschaft ist ja dann aktivistisch geworden. Und wenn es immer heißt, Folge der Wissenschaft, das Problem ist eigentlich, wir beide würden sofort sagen, ja, Folge der Wissenschaft. Aber die Wissenschaft selber zum Teil, ich würde nicht sagen, dass überall so ist, aber zum Teil eben aktivistisch unterwegs ist. Ich meine, dann haben wir ein echtes Problem.
Also es sind zwei Dinge. Das eine ist natürlich, dass wissenschaftliche Forschung in Deutschland zum überwiegenden Teil staatlich finanziert wird. Also Drittmittelvergabe über die Deutsche Forschungsgemeinschaft, das läuft ja alles über staatliche politische Gelder. Dadurch ist automatisch eine Steuerung da. Das können Sie gar nicht vermeiden. Wenn eine bestimmte Regierung bestimmte Themen, wie jetzt zum Beispiel die Energiewende, forcieren will, dann pumpt sie natürlich Geld in Bereiche, in Wissenschaftsbereiche, die das Ganze in einem guten Licht darstellen und umgekehrt. Das war schon immer so. In den letzten Jahren ist gerade das Thema natürlich sehr, sehr universell geworden, weil es im Grunde genommen in Deutschland politisch keine Gegenpositionen mehr gibt. Also ich habe im Buch auch geschrieben, für mich war eigentlich der Kipppunkt politisch gesehen 2011, als nach Fukushima Angela Merkel den vorzeitigen Atomausstieg beschlossen hat. Damals habe ich schon in der Welt einen großen Artikel geschrieben, das wird uns mal um die Ohren fallen. Der noch entscheidendere Punkt ist, da ist ja auch viel geschrieben worden, dass Merkel seit diesem Zeitpunkt es sehr erfolgreich geschafft hat, den konservativen Kern ihrer Partei auszuhöhlen. Das heißt also, CDU, CSU ist im Grunde genommen nach links-grün gerückt, immer mehr. Aus eigenem Verschulden auch. Auch da habe ich schon mit damals aktiven Politikern gesprochen, die mit Faust in der Tasche gesagt haben, das können wir nicht machen. Aber auch da wurde nicht offensiv dagegen angegangen. Dadurch ist die gesamte etablierte Politik in einem Bereich tätig, mehr oder weniger. Solange es noch einen konservativen und einen linken Gegenpart gab, hat sich das Ganze ausgeglichen. Und darunter leidet natürlich jetzt auch die gesamte wissenschaftliche Forschung, die natürlich einseitig finanziert wird, viel zu einseitig finanziert wird. Das Zweite ist, das habe ich auch im letzten Buch schon angemerkt, dass es in Deutschland traditionell viel zu wenig Verbindungen von Theorie und Praxis gibt. Das heißt, sie haben in den Instituten ihren Elfenbeinturm, aber es wird niemals oder sehr, sehr selten oder viel zu wenig die Realität, also die Leute, die dann an der Front sind, mit eingebunden. Also das Fraunhofer-Institut kann ja ausrechnen, dass die Energiewende unter diesen und diesen und diesen Möglichkeiten realisierbar ist. Aber dann sollte man vielleicht auch mal einen Bauingenieur, einen Kraftwerksbetreiber, Leute, die wirklich große Anlagen betreiben, die für die Infrastruktur zuständig sind, die sollte man einbinden, sollte fragen, wie realistisch sind denn diese Vorgaben? Wir brauchen 14 Jahre, um einen Flughafen zu bauen und reden über Klimaneutralität. Also das allein das ist so absurd. Und da fehlt es einfach an diesem Pragmatismus, den wir Deutschen ja hatten. Wir hatten den ja. Also diese ganzen großen Errungenschaften industrieller Art, die nach der Nachkriegszeit oder in der Nachkriegszeit, ab der Nachkriegszeit entstanden sind, die waren ja von großem Pragmatismus geprägt. Und das haben wir alle zu vielen Teilen verloren.
Aber jetzt, ich bin bei Ihnen, aber jetzt drecken wir es nochmal durch. Also, ich bin Wissenschaftler und ich möchte Karriere machen. Das heißt, ich muss an Finanztöpfe, ich orientiere mich an der staatlichen Vorgabe, der politischen Vorgabe, die zurzeit eben bestimmte Dinge hat, wie das Thema Energiewende, wie dieses große Vorbild für die Welt, wenn auch kein anderer uns folgen möchte, aber diese Geschichte wird weitererzählt. Wenn ich Student bin, wissen wir ja schon, ich muss gendern, sonst wird meine Arbeit schlechter bewertet. Ich muss mich also auch anpassen. Jetzt können wir ja hier sitzen beide, wir sind etabliert und können sagen, liebe Studenten, die ihr meinen Podcast hört, macht es einfach nicht mehr, dann schaden die sich ja selber. Sind wir schon über den Point of No Return hinaus, wo man individuell zur Sicherung seiner eigenen Karriere entweder was macht, was völlig außerhalb von der politischen Einflussnahme ist, also ich werde Handwerker oder ich mache irgendwas, weil nicht mal Mathematik ist ja, wie wir wissen, jetzt mittlerweile, Mathematik ist ja auch schon sexistisch und was raten wir?
Ich weiß nicht, ob es ein Point of No Return gibt. Also so ein bisschen Hoffnung habe ich ja noch. Also das Kennzeichen von unserer, ja, ich sage jetzt mal groß europäischen aufgeklärten Kultur ist ja eine Verbesserungsfähigkeit, eine Selbstkritik. Das hat uns ja in den letzten 300 Jahren wirklich groß gemacht. Leider ist es so, dass mittlerweile so viele Bereiche politisiert sind. Das ist ja nicht nur in der Wissenschaft so. Inzwischen wird ja jeder Mist, wenn Sie einen Plastikstrohhalm nehmen, ist das ein politisches Statement. Wenn man mal drauf achtet, man findet jeden Tag, egal was man tut, noch so harmloseste Sachen. Jede beliebige kleine Tätigkeit wird politisch aufgeheizt und wird politisiert. Und das ist einfach ein Bereich oder eine Entwicklung, die vollkommen kontraproduktiv ist und die letztendlich auch zu keiner konstruktiven Art und Weise wird. Ich weiß nicht, wie man das verhindern oder wieder zurückdrehen kann. Ich meine, wir sehen das in zwei Ländern. Argentinien, Javier Milei macht das brutal mit der Kettensäge, indem er, was weiß ich, Ministerien einfach abschafft, Beamte entlässt, versucht die Bürokratie richtig konsequent runterzufahren. Zurzeit zeigen ja die wirtschaftlichen Zahlen, dass das gut funktioniert. Aber nicht nur die wirtschaftlichen Zahlen, sondern ich glaube, es entfacht auch unter den Leuten eine unfassbare Euphorie. Es ist mittlerweile wieder vieles möglich. Man muss vielleicht ein Risiko eingehen, aber man kann eben auch freier agieren. In Amerika macht das Trump mit einer anderen Art und Weise, die ich deutlich skeptischer sehe, als das Milei macht. Aber in Deutschland sieht es bisher so aus, dass man eher den staatlichen Apparat, die politische Einflussnahme in vielerlei Gebieten eher hochfährt als reduziert. Das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Selbst der größte Sozialist muss sagen, irgendwann sind wir pleite. Und irgendwann müssen wir die Staatsausgaben und die politischen Einflussnahmen runterfahren. Und wir müssen wieder mehr Selbstverantwortung und Eigenverantwortung zulassen. Aber danach sieht es derzeit, so sehe ich das, bisher noch nicht aus. Also wir sind noch nicht, um das jetzt mal ganz plakativ zu sagen, wir sind noch nicht in Stalingrad angekommen. Es muss noch schlimmer werden. Wir müssen noch mehr Probleme haben, bis wir vielleicht zur Einsicht kommen.
Aber Herr Ebert, das ist jetzt vielleicht ein brutales Bild, aber jetzt halte ich Ihnen mal Folgendes entgegen. Also ich bin Jahrgang 64, meine Hörer wissen das, was ich immer wieder erzähle, weil ich mich freue, dass ich alt werde, aber gleichzeitig natürlich wünschen würde, ich wäre noch ein bisschen jünger. Aber ich bin also demnächst 65. Mein Jahrgang ist der Massenjahrgang Deutschlands. Dann gibt es keine Reform mehr im Alterssystem. Und ich würde erstmal behaupten, die Älteren verstehen, sehen eher die Veränderung des politischen Diskurses, weil wir ein anderes Deutschland doch in Erinnerung haben. Da gibt es eine junge Generation. Junge Generation, ich beschreibe es immer so, ist zum Teil migrantisch geprägt, hat ganz andere Hintergründe, ist gar nicht mit dem Land verbunden, hat Probleme, gerade was Bildung betrifft. Vielleicht reden wir über die auch noch kurz. Zugleich hast du eine politisierte Generation, die im Prinzip ja so aufgewachsen ist. Die aufgewachsen ist, ich demonstriere gegen rechts, damit meine ich schon die Union. Ich glaube, dass die Welt morgen untergeht, deshalb bin ich zu Friday for Future. Ich glaube an Gendern und so weiter und so fort. Also die Frage ist für mich so ein bisschen so, wo soll das herkommen? Die Alten wollen keine Änderung haben, weil sie sagen, mich langt's noch und bitte meine Rente nicht anfassen. Und die Jungen wollen eigentlich die falsche Änderung, weil sie eben nicht die ökonomischen Grundlagen sehen, die gerade massiv erodieren, sondern eben ja auch teilweise von den Schulen Ängste doktriniert bekommen haben und sich jetzt versuchen, an diesen Ängsten abzuarbeiten.
Ich meine, wir kennen die Zahlen, dass, was weiß ich, bei der letzten Bundestagswahl, ich glaube 27% der Erstwähler Linke gewählt haben. Das ist natürlich eine komplett verstörende Entwicklung, wenn man denen sagt, naja, das war die Mauermörderpartei oder die Nachfolger der Mauermörderpartei, die haben Leute erschossen von hinten, die ins kapitalistische Ausland geflüchtet sind, dann gucken die einen teilweise an und sagen, wissen wir gar nicht oder interessiert uns gar nicht. Das ist ja nicht die linke Idee. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch unter den jungen Leuten, also ich habe selber keine Kinder, mein Neffe allerdings ist 24, hat sein Studium abgeschlossen. Viele in meinem Bekanntenkreis haben jetzt Kinder so in diesem Alter. Und da gibt es schon eine große Menge von jungen Leuten, die sich aus diesem ganzen Thema rausziehen, die international studieren, die sich so aufstellen, die extrem leistungsbereit auch sind. Vielleicht ist es nicht die Masse, aber die durchaus diese Entwicklung auch sehen und sich dadurch versuchen aufzustellen, die sich, das ist vielleicht eine bedauerliche Entwicklung, also alle, die ich kenne, die leistungsbereit sind, überlegen, naja, wenn hier alles den Bach runtergeht, dann bin ich so aufgestellt, dass ich auch überall auf der Welt arbeiten kann. Also das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Aber ich glaube schon, dass es unter den jungen Leuten auch viele gibt, die durchaus sich ihre Gedanken machen. Die Wählerwanderung der jungen Leute ist zwar auf der einen Seite links, aber natürlich auch AfD, weil die natürlich in ihren Schulen sehen, was für Probleme Migration konkret mit ihrem Leben zu tun hat. Das ist natürlich auch, also ich bin der AfD extrem skeptisch gegenüber, aber das zeigt irgendwie auch, dass die jungen Leute im Vergleich zu der politischen Blase eine komplett andere Wahrnehmung und einen komplett anderen Lebenserfahrung haben und darauf natürlich auch reagieren. Ob das gut oder schlecht ist, vermag ich nichts zu sagen, aber ich glaube, es ist wesentlich heterogener, als zu sagen, naja, die jungen Leute, die haben einfach keinen Bock mehr, die wollen einfach nur ein schönes Leben mit Vollversorgung haben.
Sie haben am Anfang des Gesprächs gesagt, es wäre ja nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern es wäre ja ein westliches Phänomen. Sie haben sogar gesagt, Sie sehen, dass der ganze Westen gefährdet ist. Und interessanterweise habe ich dazu auch ein Gespräch geführt mit einem Engländer, der ein Buch geschrieben hat, wo er geschrieben hat, The End of Liberalism. Und der kommt sehr stark auch mit dem Thema Vogue, mit dem Thema, der Liberalismus hat es übertrieben. Liberalismus ist auch naiv, wird auch gesagt. Stichwort Verlust an Arbeitsplätzen, Deindustrialisierung, aber auch Migration. Wenn wir schon selber nicht in der Lage sind, uns zu reformieren, meinen Sie, es gibt im Umfeld heraus dann so eine Gegenbewegung gegen den Vogueismus? Oder glauben Sie, dass der ganze Westen erstmal in eine tiefe Krise kommen muss, bevor wir überhaupt zu einer Kurswechsel kommen?
Ich glaube schon, dass es ein westliches Problem ist. Also wenn Sie England, wenn Sie Frankreich anschauen, die haben teilweise auch noch viel größere Probleme, was zum Beispiel auch Migration angeht. Schweden hat jetzt so ein bisschen einen Dreher geschafft, dadurch, dass die einfach ihre Migrationspolitik ziemlich verändert haben. Dadurch gehen die Flüchtlingszahlen ziemlich zurück. Wenn Sie nach Polen gucken oder Ungarn, die sind komplett anders strukturiert wie jetzt wir in Deutschland. Aber Deutschland ist halt nun mal in der EU immer noch die größte Volkswirtschaft noch und wir geben so ein bisschen den Kurs vor. Ich bin kein Geopolitiker und tue mir natürlich irgendwie schwer, da zu extrapolieren und letztendlich weiß man immer, es kommt anders, als man denkt. Alles, was ich sagen kann, wenn man so die ganzen Entwicklungen oder das, was jetzt der Status quo ist, wenn man das extrapoliert, wenn das alles so weitergeht, dann sehe ich keine großen Hoffnungen, dass wir den Dreher bekommen oder beziehungsweise, dass es vielleicht ja noch schlimmer kommen muss, bis irgendwann wirklich mal Bürokratieabbau, Migrationsgesetze, die ganzen großen Probleme, die wir haben, sich fundamental verändern. Das sehe ich, wie gesagt, ich wiederhole mich da gerne, derzeit noch nicht. Aber es brodelt natürlich. Und wenn man sich unter vier Augen mit vielen Politikern unterhält, parteiübergreifend, dann würden die mir jetzt wahrscheinlich recht geben. Aber sie sagen, naja, das kann ich halt so nicht gut verkaufen.
Keine zwei Trader sind gleich. Ob du von Analysen oder von Instinkt geleitet wirst. Kraken Pro wurde für dich entwickelt, nach deinen Ansprüchen. Das heißt individuell anpassbare Layouts, jede Menge Trading-Widgets und nutzerdefinierte Watchlists genau dort, wo du sie brauchst. Besuche pro.kraken.com. Trading Crypto ohne Kompromisse. Keine Anlageberatung, Crypto Trading birgt ein Verlustrisiko. Paywood Europe Solutions Limited, tätig als Kraken, ist durch die Central Bank of Ireland autorisiert.
Ja, das ist das Problem. Ich meine, wir beide arbeiten ja quasi in der Bearbeitung des Volkes, damit das Volk den Politikern mehr Feedback gibt, es anders zu machen, damit die Politiker es besser verkaufen können. Okay. Der Podcast erscheint sozusagen in der Sommerpausenzeit. Da haben die Politiker am Strand Zeit. Die haben uns jetzt gehört, sagen sich, okay, die plaudern über Dinge, die weiß ich ja auch alle schon. Was denn jetzt konkret? Also, wir kriegen einen Anruf und sie sagen nach dem Motto, Herr Ebert, kommen Sie mal zu uns, was weiß ich, in die Fraktion, ins Kanzleramt, können wir uns aussuchen. Herr Stelter, weil Sie so nett waren, dürfen Sie mitkommen, Kaffee servieren. Und jetzt sitzen wir hier beide und jammern so ein bisschen ab und sagen, alles ist ganz furchtbar. Was würden Sie denn denen konkret vorstellen, was sie tun sollen?
Im Grunde genommen müssten Sie sich selbst den Ast abschneiden.
Also zurücktreten. Dann die Bundesregierung sagt, wir haben festgestellt, wir können es auch nicht. Wir haben zwar ganz viel Schulden jetzt gemacht, aber wir können es auch nicht. Wir treten es mal zurück.
Also es wird viel zu wenig darüber diskutiert, welche Kernaufgaben denn eigentlich die Politik hat. Das sind jetzt gar nicht so viele. Das ist innere Sicherheit, das ist Rechtsstaatlichkeit und in vielen anderen Bereichen, das wissen Sie als Volkswirtschaftler besser, ist es vielleicht cleverer, den Leuten mehr Entscheidungsbefugnis, dem Einzelnen mehr Entscheidungsbefugnis zu geben. Und das ist natürlich in Deutschland ein Wechselspiel. Auf der einen Seite tut sich die Politik natürlich schwer, freiwillig zu sagen, wir verzichten jetzt auf Einflussbereiche. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Bevölkerungsproblem. Also seit ich denken kann, überfrachten wir, und zwar auch das klassische Bürgertum, überfrachten wir die Politik mit so hohen Erwartungen, dass sie eigentlich nur scheitern kann. Und wenn sie das dann tut, dann wenden wir uns einer anderen Partei zu, die uns dann wieder irgendwelche absurden Rundum-Sorglos-Pakete verspricht. Wir müssen als mündige Bürger, und das ist ja auch mein Appell, als mündige Bürger einfach es aushalten, eben dem Souverän mehr Entscheidungsbefugnisse zu geben. Ich sage jetzt mal, der liberale Kerngedanke hat es in Deutschland schon immer schwer gehabt, weil liberal immer mit Rücksichtslosigkeit, mit Egoismus, mit Porsche-fahrenden Juristensöhnchen verbunden wurde und nie mit Leuten, die ein Startup gründen, die Arbeitsplätze schaffen, die Freiheiten haben wollen, um in letzter Konsequenz für die Gesellschaft auch da zu sein. Das ist ein Gedanke, der in Deutschland sehr, sehr schlecht ausgeprägt ist. Aber genau den bräuchten wir eigentlich. Und zwar nicht nur von der Politik, sondern eben auch von dem klassischen Bürgertum.
Aber dann sind wir wieder bei der Bildung, nicht? Dann sind wir doch auch beim Bildungssystem, oder? Ich meine, Bildungssystem ist doch ein absolutes Desaster. Wir wissen das. Die Vierklässler können nicht lesen, schreiben, rechnen. Die Migranten oder Kinder generell aus sozial benachteiligten Schichten werden überhaupt nicht richtig gefördert. Wir haben 3 Millionen junge Menschen ohne Berufsausbildung. Wir haben Schulabbrecherquoten, die hoch sind. Wenn wir jetzt sozusagen eins rauspicken, sollte man nicht dann sagen, okay, wir müssen dann an die Bildung ran und wir müssen generell mehr Druck auch vielleicht erhöhen. Ich meine, ich denke an den großen Sozialbereich, wo er sagt, wir müssen den Sozialbereich reduzieren und müssen Leuten Feuer dahinter machen, dass sie eben einen Beitrag zur Gesellschaft leisten.
Logisch, klar. Also wenn noch genug Geld da ist und wenn eben man noch alimentiert wird, wenn es schlecht läuft, haben die Leute ja auch keinen Anreiz, es sich irgendwie ein Unternehmen zu... Also ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der Wirtschaftswissenschaften studiert und er sagt, wir kriegen gelehrt, wie wir, wenn wir ein Startup gründen, am besten an Fördergelder kommen. Also selbst bei Leuten, die versuchen, ein Unternehmen zu gründen, geht es darum, wie kriege ich staatliche Fördergelder? Das heißt also, es ist so ein absurdes Denken. Ja, Sie haben die Bildung angesprochen. Auch die ist ja nicht nur an den Universitäten, auch an den Schulen schon so hochpolitisch. Also die Familienunternehmer, die haben mal eine Studie gemacht vor ein paar Jahren, welche Bilder von freier Marktwirtschaft in der Schule vermittelt werden. Und da wird teilweise der Staat als der große Heilsbringer auf groteske Weise überbetont. Freies Unternehmertum wird als prinzipiell schlecht dargestellt. Ich habe im Buch auch geschrieben, wenn Sie den Tatort in den letzten 20 Jahren analysieren, dann war die häufigste Mördergruppe der Unternehmer, der Manager. Das zeigt irgendwie schon, wir haben in Deutschland so eine totale Skepsis den freien Kräften des Marktes, der Individualität, der Selbstbestimmung. Und ich wiederhole mich da auch, das hat in den letzten Jahren, solange die Wirtschaft noch gebrummt hat, hat es noch gut funktioniert, weil der Ingenieur bei Porsche zur Arbeit gegangen ist, da einen super Job gemacht hat und nie daran gedacht hat, vielleicht sein eigenes Unternehmen zu gründen. Aber jetzt, wo politisch alles durchdrungen ist, wo in vielen Bereichen einfach das Ding nicht mehr finanzierbar ist, da bräuchten wir einfach ein grundsätzliches Umdenken, für was der Staat eigentlich da ist und für was er vor allem nicht da ist. Und das ist eine Debatte, ja, ich weiß nicht, ob das irgendwann mal fruchtet. Argentinien musste 100 Jahre lang durch ein tiefes Tal gehen, bis sich das irgendwie aufgelöst hat. Vielleicht kriegen wir es in Deutschland ein bisschen schneller hin.
Gut, Argentinien hat natürlich auch ein paar Vorteile. Die haben natürlich noch natürliche Rohstoffe, was wir nicht haben. Insofern, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn wir erstmal unter eine bestimmte Flughöhe kommen, um jetzt in ihren brutalen Bildern zu bleiben, dann kriegen wir die Kiste nicht mehr hoch. Vor 3 Jahren haben Sie ja geschrieben über die Energiepolitik. Und ich meine, wenn wir heute über Deutschland sprechen, dann müssen wir doch eigentlich eins sehen, es ist mit beschleunigter Geschwindigkeit in die falsche Richtung marschiert worden. Es haben Sie das Buch geschrieben und das Ergebnis ist trotzdem null. Ich meine, wir haben jetzt immer noch dieselbe Diskussion wie vor 3 Jahren, obwohl ja nun die Fakten immer eindrücklicher da sind, die beweisen, dass das, was Sie geschrieben haben, nicht falsch war. Vielleicht müssen wir beide einfach anders argumentieren. Vielleicht müssen wir beide sagen, das kann ich ja sagen, Sie sind ja bekannt, Sie sitzen schon in Wien, ist ja gut, Österreich jetzt auch nicht viel besser und Österreich geht auch im Bach runter, wenn Deutschland im Bach runtergeht. Und ansonsten haben Sie ja schon einen Appell geformuliert, dass junge, gut qualifizierte Menschen gehen sollen. Insofern könnte man doch beide sagen, wie heißt Ihr Buch nochmal? Ich will es gar nicht so aussprechen, weil es nicht meine Sprache ist. Da könnte man auch sagen, Punkt, ich bin weg hier, könnten Sie ja auch schreiben.
Ja, klar. Ich habe ganz bewusst im Buch keine Lösung geschrieben, weil wir natürlich in dieser total vertrackten Situation sind. Das Einzige, wo ich appellieren kann, ist eben das, was ich gerade eben gesagt habe. Mehr Eigenverantwortung, weniger Staat. Danach sieht es aber leider nicht aus. Und ich habe auch ein bisschen zum politischen System geschrieben, das ja ein vollkommen anderes Anreizsystem ist. Also Sie glauben nicht, wie viele Bundestagsabgeordnete das Lichtblick-Buch gelesen haben und mich angerufen haben, haben gesagt, sie haben vollkommen recht.
Ach nee, die haben doch alle dafür gestimmt.
Genau. Und 2 Wochen später war dann die Abstimmung fürs Gebäudeenergiegesetz, für den Atomausstieg. Und dieselben Leute, ich nenne da jetzt keine Namen, die mir unter vier Augen gesagt haben, das ist totaler Quatsch, was wir da machen oder vorhaben, haben zwei Wochen später gegen ihr eigenes Gewissen gestimmt. Und aus anreiztechnischer Sicht haben die sich ja nicht dumm verhalten, sondern die wissen ganz genau, wenn ich gegen die Parteilinie stimme, dann werde ich bei der nächsten Wahl im Listensystem ganz weit unten positioniert, dann komme ich nicht mehr rein. Das heißt also, dieses verkrustete Parteiensystem hat so ein falsches Anreizsystem aus vielerlei Hinsicht, dass es selbst Leuten, die die Realität klar sehen, dass die nicht davon profitieren, ihrem Gewissen danach zu entscheiden. Also ich habe auch ein bisschen das Beispiel Schweiz genannt. In der Schweiz läuft das noch ein bisschen besser, weil sie da natürlich die direkte Demokratie haben. Wo mir mein Schweizer Politiker gesagt haben, die Schweizer finden uns Politiker gar nicht so schlimm, weil wir gar nicht so viel Macht haben, dass sie von uns enttäuscht werden können. Man könnte tatsächlich auch in Deutschland was machen. Man könnte das Wahlsystem, das Listensystem abschaffen. Man könnte viele kleine Dinge tun, damit Politiker einen besseren Anreiz hätten, bessere Entscheidungen zu treffen. Aber auch das ist eine Diskussion, wie über das Steuersystem, wo ihnen jeder sagt, seit 50 Jahren, das ist viel zu kompliziert. Aber es gibt eben so viele Nutznießer zu diesem System, dass sich wenig ändern wird. Also ich bin so ein bisschen frustriert, das gebe ich ehrlich zu. Ich sehe mich so ein bisschen als der Überbringer der schlechten Nachrichten, der Hintergründe. Eine Lösung habe ich nicht. Ich kann nur sagen, was vielleicht besser oder schlechter funktionieren könnte.
Na gut, also Sie schreiben es natürlich schon unterhaltsamer, als jetzt meine Podcasts sind oder ich meine Bücher machen würde. Insofern ist das schon mal vorteilhaft und Sie haben einen anderen Zugang. In der Schweiz ist ja noch interessant, die Politiker in der Schweiz sind ja keine Berufspolitiker. Die haben alle ihren Beruf weiter. Und ich persönlich bin immer dafür eingetreten, dass wir auch in Deutschland das sozusagen so verknüpfen sollten, nach dem Motto, du musst vorher schon mal ein paar Jahre im echten Beruf gearbeitet haben, nicht bei einer NGO, nicht bei einer Partei, und Geld verdient haben. Und ich würde auch ein Termlimit machen. Aber das Ganze klingt doch für mich eigentlich so, lieber Herr Ebert, dass Sie eigentlich neue Partei gründen sollten.
Ja,
weil Sie haben gesagt, Milei war nicht aus dem System, er kam von außen. Wir können uns Macron anschauen, nicht aus dem System von außen. Das kann man natürlich sagen, leider ist Macron auch gescheitert. Vielleicht stellen wir auch deshalb fest, dass selbst neue Kräfte auch scheitern müssen. Kann ja sein. Ich meine, wir sehen jetzt ja, können wir beide sofort uns auch den Magen umdrehen, wenn Sie an Nigel Farage denken, der jetzt in Großbritannien drauf groß und dran ist, das Parteiensystem aufzumischen. Ich meine, die konservative Partei galt ja bis vor kurzem als die erfolgreichste Partei der Weltgeschichte. Ja, über Jahrhunderte existierend und regierend. Wahrscheinlich jetzt vor der Verpulverung. Vielleicht nicht, werden wir es sehen. Eigentlich ist es doch, wenn ich sie zusammenfasse, ist es so. Die Politiker der Parteien müssten sich selbst den Ast abschneiden. Machen sie nicht. Weder indem sie sich zurücknehmen in der Gesellschaft, noch indem sie das Wahlrecht ändern. Wir müssten quasi andere Bildung haben und so weiter. Wollen wir nicht. Die Politiker haben das ganze System politisiert. Und natürlich dann mit der linksgrünen Dominanz wollen sie nicht ändern. Sie rufen dann, wenn man dagegen das ändern möchte, rufen sie sofort und sagen, oh, das ist aber undemokratisch. Also machen im Prinzip genau dieselben Instrumente, die früher gegen sie angewendet wurden, wenden sie heute subtile noch gegen andere an. So. Bei der Jugend verfängt das, siehe Wahlergebnisse, zumindest zum Teil nicht. Und die Parteien haben überhaupt keine Absicht zu ändern. Und wenn man mal über Wahltäuschung sprechen möchte, glaube ich, brauchen wir nur auf die letzte Bundestagswahl und die paar Wochen danach blicken. Und da haben wir schon eine Kurzfassung von dem, was man sich vorher gar nicht hätte vorstellen können. Vielleicht ist der Anfang, weil es weiß, was noch alles kommt. Das heißt, eigentlich müssen wir doch sagen, wir gründen eine neue Partei. Ich habe über Parteinamen schon mal gehabt. Chancenpartei. Ja. Machen Sie eine Partei. Ich meine, ich persönlich bin dafür, nicht für geeignet, aber ich würde Sie durchaus auch ökonomisch beraten, wenn Sie wollen.
Also ich habe in den letzten Wochen relativ viel mit Frauke Petri telefoniert, die ja damals aus der AfD 2017 ausgetreten ist, weil sie eigentlich den Höcke raushaben wollte. Also diesen völkisch-nationalistischen Teil der AfD hat diesen Machtkampf verloren. Und die gründet gerade eine neue Partei. Team Freiheit nennt sich das, weil die eine sehr wirtschaftsliberale Person ist und die auch sehr, sehr genau erkannt hat, dass das Parteiensystem, wie es gerade funktioniert oder aufgebaut ist, sehr, sehr viele falsche Anreizsysteme setzt. Ich bin da mal gespannt. Ich werde das verfolgen. Ich fühle mich eigentlich als der Hofner in einer Superposition, da rauszugehen und zu sagen, können Sie jetzt sagen, das ist auch so eine Bequemlichkeit, aber Bücher zu schreiben, Vorträge zu machen, Shows zu spielen, um die Leute irgendwie aufzuklären oder an dem Weltbild zu rütteln, das macht mir einen Riesenspaß nach wie vor, auch wenn die Situation so ein bisschen negativ ist. Ich glaube, parteipolitisch wäre ich der falsche Mann, weil ich einfach dann doch ein zu großer Egomane bin.
Wenn Sie mir sagen, Politiker sind keine Egomanen, dann haben Sie mich ja das echt überrascht. Aber eigentlich ist es doch so, ich lächle deshalb so, weil ich natürlich sagen kann, so argumentiere ich ja auch immer. Und ich bin auch kein guter Politiker. Das Problem in der ganzen Sache ist, dass wahrscheinlich zu viele gute Leute sagen, sie sind keine guten Politiker. Und wie gesagt, komme ich noch nicht hinzu, klar, bei Frau Petri, wenn ich den Namen höre, denke ich sofort an, ich weiß genau, was passieren wird. Ob nun berechtigt, nicht berechtigt, sie wird in die scharfe rechte Ecke gesteckt werden. Und denken Sie an Milei. Ich meine, Milei wird hier immer noch als Rechtspopulist geframed, wo ich immer sagen muss, liebe Freunde, das ist aber irgendwie echtes Framing. Und da sind wir wieder, ich meine, welches anders? Vielleicht Marsch durch die Medien. Sie haben ja Auftritte. Ich weiß es nicht, ich wollte Sie mal schon mal fragen, ob Sie oftmals auch angefeindet werden. Ich meine, der Kollege Dieter Nuhr, das sehe ich zumindest nur auf Twitter, wenn der irgendwie was macht, dann gibt es dann immer riesen Shitstorm oder soll vom RBB abgesetzt werden und was weiß ich. Immerhin gibt es ja ihn noch beim RBB. Oder ist es eben die Medien zu reformieren? Aber ist wahrscheinlich genauso unmöglich. Ich meine.
Ja, es ist genauso unmöglich. Also bisher bin ich nicht auf der schwarzen Liste.
Gibt es die schon offiziell?
Weiß ich nicht. In diesem System wird einem ja nicht offiziell gesagt, warum man jetzt in diese und diese und diese Sendung nicht eingeladen wird. Dann heißt es ja, wir haben eine andere Programmplanung. Man weiß ja nicht, aus welchen Gründen man nicht reinkommt. Also ich bin jetzt auch kein Verschwörungstheoretiker und würde sagen, ja, man will mich da raushaben oder man will andere Leute raushaben.
Ich habe mal gehört, so sinngemäß, naja, es ist halt so, wenn eine unliebsame Meinung vertreten wird, zum Beispiel nehmen wir mal an, ich wäre für Atomkraft, weil Sie wären für Atomkraft. Ich glaube, Sie sind auch für Atomkraft, wenn ich mich nicht erinnere. Und Sie würden das so sagen und begründen, dann müsste man Ihnen ja irgendeinen Physiker entgegen, Sie sind ja Physiker, Sie haben was gelernt, was ordentlich ist, Unterschied zu mir, dann müsste man irgendeinen Physiker entgegenhalten, mit dem Sie diskutieren und dann wird die Diskussion zum Ersten natürlich unverständlich fürs Publikum und zum Zweiten könnte ich mir auch vorstellen, dass so ein normaler Physiker sich mit ihnen schwer tut, weil sie relativ eloquent sind. Da könnte er am Ende hängen bleiben bei dem Publikum. Atomkraft vielleicht gar nicht so schlecht. Und wenn ich das nicht möchte, dann lade ich lieber einen von der AfD, weil dann kann ich sagen, sie sind Pfui, das ist AfD. Und damit habe ich es viel einfacher als Argument ausgeräumt, als wenn ich sage, ich muss es den Vince Ebert irgendwie inhaltlich schlagen.
Also medial, glaube ich, sind wir auch schon da ein bisschen weiter, weil wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, diese etablierten klassischen Medien anguckt, auch die Öffentlich-Rechtlichen als der größte Apparat, dann haben die ja mit enormen Glaubwürdigkeitsproblemen zu kämpfen, beziehungsweise dass sich die Leute schon auch abwenden, vor allem die Jüngeren, die Älteren noch nicht oder nicht mehr, aber die Jüngeren schon. Und die Medienlandschaft hat sich, glaube ich, immens verändert. Das fängt an, dass es eben sogenannte alternative Medien, das klingt immer so böse, gibt. Es gibt viele Podcasts, also es gibt wahnsinnig erfolgreiche Podcasts, die komplett unter dem Medienradar laufen, wo dann irgendwelche Leute über, wie wir jetzt, über 2 Stunden irgendein Thema beackern, auf eine sehr erfrischende Art und Weise. Und die haben dann 500.000, 750.000 Follower. Also da hören Leute dann zu. Die haben teilweise eine höhere Reichweite als irgendwie ein RBB oder ein WDR. Also ich glaube, das mediale Thema ist gar nicht so ein großes Problem, weil es da über die vielzähligen Kanäle unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Sachen zu verbreiten. Das Problem liegt halt einfach an der großen politischen, ja, Zwangsjacke, in der wir uns befinden. Und da habe ich, wie gesagt, keine Lösung. Ich kann nur darauf hinweisen, dass ich so empfinde und dass wir da eine Änderung bräuchten. Aber wie gesagt, das ist schwierig.
Und haben Sie immer einen Bademantel bereit?
Ja, es ist tatsächlich so, dass, wenn ich mir überlege, als ich vor 25 Jahren angefangen habe, auf der Bühne, wir haben uns damals überhaupt keine Gedanken gemacht, ob irgendwie ein Witz irgendjemanden aufregen könnte oder ob es da juristische Konsequenzen geben könnte. Also vollkommen absurd. Inzwischen ertappt man sich schon dabei, wenn man ein Programm schreibt oder auf Twitter einen Post absetzt, einen ironischen oder einen satirischen, kann man das so schreiben? Könnte ich da Probleme bekommen? Und das ist eigentlich eine fürchterliche Geschichte. Also da leide ich schon drunter, weil es einfach ein konkretes Thema ist. das ist natürlich auch neben vielen anderen wirtschaftlichen Problemen ein riesengroßes Thema, dass man das Thema Meinungsfreiheit in Deutschland, wenn ich im Osten spiele, und dann kommen viele Leute, die die ehemalige DDR noch erlebt haben und sagen, teilweise erinnern mich die Verhältnisse an die Verhältnisse in der DDR. Ich meine, da kommt jetzt keine Stasi und holt sie nach Hohenschönhausen, aber wie gesagt, die Bademantelgeschichte kennen wir alle.
Sie haben gesagt, Sie werden im Ostdeutschland angesprochen. Die Westdeutschen haben es nicht erlebt. Fragen die deshalb das nicht so? Vielleicht kann man auch sagen, vielleicht sind die Ostdeutschen auch sensibler. Ich meine, dass die eher darauf ansprechen, was da passiert und die auch wahrscheinlich auch eher sehen, was wirtschaftlich passiert. Ich meine, jetzt in den Tagen, wo wir miteinander sprechen, da war kürzlich so ein Brandbrief der ostdeutschen Betriebsräte wegen der Energiepolitik, wegen der Industrialisierung. Ich meine, warum nur von Ostdeutschen, warum nicht von westdeutschen Betriebsräten auch? Also ist das vielleicht so, dass die aufgrund der Tatsache, dass sie ja schon einmal einen massiven Umbruch erlebt haben, einfach sensibler sind?
Ich glaube schon, ohne weiteres. Was sie dann als Konsequenz sehen, ist natürlich auch schwierig. Also ich will jetzt nicht irgendwie großparteipolitisch da mich aus dem Fenster lehnen. Also ich sehe die AfD, das jetzige Parteiprogramm ist zwar sehr, sehr, wenn sie das durchlesen, ist übrigens noch von Frauke Petry geprägt, damals von 2017. Das hört sich eigentlich alles ganz cool an. Aber wenn Sie dann einfach sehen, was da auch eben im Osten für Gestalten in der Kommunalpolitik rumlaufen, dann kann es einem auch Angst und Bange werden. Und da, glaube ich, sind viele im Osten, die zwar die Problematik sehen, dass der Staat gerade da sehr übergriffig wird, versuchen die dann den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben. Also auch da, die Antwort ist sehr differenziert oder nicht eindeutig zu beantworten.
Herr Jebert, zum Abschluss, also abgesehen von dem Appell, den Sie gerne aussprechen können, Ihr Buch zu kaufen, was wäre denn jetzt der Appell eigentlich an unsere Hörer? Also unser Appell an unsere Hörer ist doch jetzt eigentlich aktiv zu werden. Weil wir beide haben jetzt aber gesagt, wir wären jetzt nicht Politiker, wir sind beide gerne Hofnarren auf unterschiedliche Art und Weise. Sie talentierter als ich. Aber eigentlich müssen wir noch sagen, Freunde, geht raus, kauft das Buch von Vince Ebert oder kauft das Buch von Daniel Stelter, wenn ihr ein bisschen mehr Langeweile haben wollt, vielleicht ein bisschen mehr Fußnoten und so weiter. Aber geht raus, sprecht, werdet aktiv. Ich meine, ist das das, was wir wollen?
Ja, erhebt eure Stimme. Wenn euch was nicht passt, und zwar, das kann auch im Kleinen sein, wenn irgendwie in der Eigentümerversammlung oder im Elternbeirat, irgendwas kommt, duckt euch nicht weg, habt Mut, auch mal in den Dissens zu gehen. Legt euch eine Shitstorm-Resilienz zu. Das ist der Appell. Also ich versuche das. Ich kann von mir sagen, dass das, was ich im Privaten sage und das, was ich im öffentlichen Raum sage, dass sich das ziemlich deckt. Ich glaube, Alfred Herrhausen hat das mal gesagt, der leider von der RAF ermordet wurde. Wir müssen das, was wir denken, auch sagen. Und wir müssen das, was wir sagen, auch tun. Und das klingt sehr einfach, ist aber sehr schwer, das weiß ich. Aber gerade nochmal, das klassische Bürgertum, die klassischen Leute, die unter vier Augen das sagen und in der Öffentlichkeit sich wegducken, das ist nicht meine Auffassung von einer aufgeklärten Gesellschaft.
Auch nicht meine, und ich würde sogar sagen, wir sollten einen Schritt weitergehen, sollten sagen, weil immer wir das beobachten, dann sollten wir das unseren Freunden, unseren Bekannten sagen und sagen, sprich es aus. Nur wenn wir gemeinsam was aussprechen, haben wir auch eine entsprechende Wirkung. Hey Bert, ich wünsche dir viel Erfolg im eigenen Interesse. Ich bin ja auch durchaus diesem Land wohlgesonnen und wohne ja auch noch in Deutschland, Unterschied zu Ihnen, insofern definitiv. Und vielen herzlichen Dank, dass Sie es machen. Vielen Dank fürs Gespräch. Viel Erfolg mit Ihrem Buch und mit Ihren Auftritten.
Dankeschön.
Und erreichen Sie möglichst viele Bürger und we keep in touch. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, sprechen wir uns dann 2028 wieder beim nächsten Buch. Spätestens bis dahin alles Gute. Vielleicht treffen wir uns ja wieder mal auf irgendeinem der öffentlichen Räume dieses Landes. Würde mich freuen.
Fantastisch. Vielen Dank für die Einladung. Ciao.
Du hast Lord Brooks Aufmerksamkeit im Ballsaal erhascht. Mit deinen Augen lockst du ihn in den Salon. Endlich allein flüstert er dir ins Ohr.
Vorsicht, der Becher ist heiß.
Während du auf deinen Cappuccino wartest. Sieh mehr, wenn du hörst. Wecke deine Fantasie mit heißen Hörbüchern bei Audible.
Soweit mein Gespräch mit Vince Ebert. Tja, Union und SPD stehen nicht nur für die heutige Stagnation, sondern sie sind verantwortlich für die Politik der letzten Jahrzehnte. Genau die Politik, die die Grundlagen des deutschen Wohlstands erodiert hat und zur heutigen Krise geführt hat. Vergessen wir nicht, die SPD regiert im Bund seit 1998 mit einer Unterbrechung, das heißt 23 Jahre. Die Union stellt im selben Zeitraum immerhin 17 Jahre die Kanzlerin bzw. jetzt den Kanzler. Unter der Führung von der Union und SPD ist die Infrastruktur verfallen, die Bundeswehr hat die Fähigkeit zur Verteidigung verloren und das Bildungswesen hat einen massiven Niedergang erlebt. Der Sozialstaat wurde immer größer, nicht zuletzt durch eine Politik, die behauptete, ein Schutz der Grenzen sei weder möglich noch sinnvoll. Auf Drängen der Grünen und letztlich auch mit Unterstützung der FDP wurde zugleich der Versuch gestartet, ein Industrieland mit Wind- und Sonnenenergie zu versorgen und auf Kern und demnächst auch auf Kohlekraftwerke zu verzichten. Das Scheitern dieser Politik kann man an internationalen Vergleichsstudien ablesen. Beim IMD World Competitiveness Index liegt Deutschland abgeschlagen auf Platz 24, während Länder wie die Schweiz, aktuell Platz 2, Dänemark Platz 3 und die Niederlande Platz 9 vorführen, dass man keine Staatsschulden braucht, um eine wettbewerbsfähige Wirtschaft mit guter Infrastruktur zu haben. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat zu Beginn der aktuellen Regierung gesagt, dass diese die letzte Patrone der Demokratie sei. Das glaube ich persönlich nicht. Es kann aber gut sein, dass es die letzte Patrone für Union und SPD ist. Andere Parteien haben schon erlebt, was passieren kann. Ich erinnere nochmals an die Democrazia Cristiana in Italien und die Sozialisten in Frankreich. Blickt man auf die Wahlergebnisse der letzten Jahre und die aktuellen Umfragen, kann man nur feststellen, dass die SPD auf dem Weg in den Niedergang schon sehr weit ist und die Union in atemberaubender Geschwindigkeit aufholt. Ich frage mich immer, wie kann das eigentlich sein? Sollte doch eigentlich daran interessiert sein, möglichst viel Zustimmung zu erfahren und Wähler für sich zu mobilisieren. Eine denkbare Erklärung ist, dass die Funktionäre der Parteien sich von ihren Wählern weit entfernt haben. Das ist sicherlich bei der SPD eine naheliegende Vermutung. Eine andere Vermutung ist, dass die Parteien schlichtweg Angst vor dem Wähler haben. Die Wähler mögen zwar den Verlust an Wohlstand im Land wahrnehmen, verschließen aber die Augen vor den notwendigen Reformen. Und in der Tat ist es bezeichnend, dass die Notwendigkeit von Reformen in der öffentlichen Diskussion zwar Erwähnung findet, im Unterschied zur Diskussion zur Zeit der Hartz-IV-Reformen, jedoch eher defensiv. Nach dem Motto, man könne den Älteren keine längere Lebensarbeitszeit zumuten, es wäre nicht wahr, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern zu wenig arbeiteten. Der Verlust an industrieller Wertschöpfung wäre nicht so dramatisch und wenn, nur ein Zeichen normalen Strukturwandels. Talkshows beschäftigen sich mehr mit Verteilungsfragen als mit der Frage, wie denn Wohlstand erwirtschaftet wird. Kein Wunder also, dass die Bürger zwar die Lage kritisch sehen, aber nicht die Bereitschaft entwickeln, unangenehme Reformen mitzutragen. So gesehen ist der Versuch der aktuellen Politik, die Probleme mit Schulden zu kaschieren, nachvollziehbar, aber gefährlich. Denn er muss scheitern. Soweit meine Gedanken für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich wie immer auf Ihre Fragen, Ihre Kritik, Ihre Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch zum BTO Refresh und oder am kommenden Sonntag zu einer neuen Ausgabe dieses Podcasts. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.